Kannst du mir das nochmal erklären, was du mir jetzt gerade erklärt hast? Also, also Frauen im horizontalen Gewerbe?
Frauen, die anschaffen, also im horizontalen Gewerbe arbeiten, sind grundsätzlich nicht mit Parfum besprüht, weil die Freier würden ja dann, wenn sie nach Hause kommen, riechen. Und dann würde die Dame zu Hause sagen, woher kommst du? Und dann würde er sagen, von der Schicht. Nee, das glaube ich nicht. Weil er nämlich anders riecht.
Wäre es dann eine gute Idee, nur mal so in die Tonne gesprochen, im Zimmer, wo man arbeitet als
Prostituierte, wo der fiese Vorgang stattfindet.
Genau, wenn man da eine Fritteuse aufstellen würde und dann würden die Freier immer wiederkommen und sagen, sie waren Pommes essen?
Wäre eine Möglichkeit, aber ich glaube, dass du, während du zum Vollzug kommst, ständig die Fritteuse in der Nase hast, könnte ablenken.
Hier ist er, der geheime Despot der Quickborner Unterwelt, König der Kieler Straße, der Pate von Pinneberg. Er trägt das Kleinkaliber im Kompressionsstrumpf und die Notlösung im Pillenportionierer. Hier ist der Mann mit dem Doppelwurms, Carlo von Tiedemann. Ich habe mir die Kriminalitätsstatistik deiner Heimat des Kreises Pinneberg angeguckt.
Gib mir noch ein bisschen Zeit.
So. Ja, bist du soweit?
Ja.
Fühlst du dich safe im Kreis Pinneberg? Die Kriminalitätsstatistik sagt ja.
Wie steigend?
Ja, aber immer noch finster, immer noch nicht auf Vor-Corona-Niveau.
Ach.
Also ist auch traurig, die Internetkriminalität ist stark im Kommen. Oder wie wir Kleinkriminelle sagen, Homeoffice.
Ja.
Ja, und auch so ein langes Wochenende ist ja für so den Durchschnittsladendieb dumm, weil Montag, wenn die Geschäfte zu sind, kann man auch nicht arbeiten.
Das ist richtig, Steffi. Ne? Ja, ich bewundere auch deine Entschlüsse. Also die Schlüsse.
Ich habe viele Gedanken darüber gemacht. Ich mache mir ja Gedanken über deine Sicherheit. Klar, steigendem Alter bist du ja der Erste, der.
Ja, ich stark's ja schon und bin also im Opermodus und verdammt nochmal, ich habe das Recht, dass man auf mich aufpasst, weil ich habe ja schon auf der Stirn das Verfallsdatum.
Richtig, also Enkeltrick, here we go. Du hättest Kapazitäten, du wärst genau das richtige Opfer.
Siehst du?
Ja, ich habe aber das Gefühl, dass der Kreis Pinneberg grundsätzlich, ich habe mir wirklich Gedanken darüber gemacht, ein sehr, sehr sicheres Pflaster ist. Also wenn man sich mal allein die Prominenten, die so für den Kreis Pinneberg stehen, wenn man mal überlegt, wer das so ist, das ist Mike Krüger, Steffen Hensler und
aber Mike Krüger ist schon lange wieder Hamburger.
Ja, aber das sind ja die Leute, die das soziale Gefüge prägen.
Und die Pinneberg groß gemacht haben. Also ich will nicht sagen weltbekannt, aber Europa bekannt.
Und das sind ganz schön viele, ne? König Boris und Björn Beton von Fettes Brot.
Ja.
Und das sind doch alles so knuddelige Leute. Da wird höchstens mal wild gegrillt, aber ansonsten kann da ja nicht viel los sein.
Nein, nein. Mir ist auch bis heute nicht entschlüsselt serviert worden, der quasi schon fast Hass auf das Pinneberger Kennzeichen. Ich habe dir ja schon oft erzählt, wenn ich durch die Stadt cruise mit meinem 600er, dann werde ich also angepöbelt, ja. Nicht also mit Blicken vernichtet, aber nicht, weil ich ein großes Auto fahre, sondern weil die Pinneberger Nummer eben die Leute schal werden lässt.
Schal? War das ein großer Schritt für dich, das Kennzeichen anschrauben zu lassen?
2-3 Wochen habe ich mich nicht vor die Tür getraut, respektive bin immer mit anderen Kennzeichen gefahren.
Ernsthaft?
Ja, Neumünster, Schleswig, habe da eine.
Ja, Neumünster ist aber auch jetzt.
Also. Süddänemark, ja, Olderup.
Ja.
Ganz geil ist immer OVP Ostvorpommern.
Warum?
Weil was OVP Mitleid erregt.
Ach, ich dachte eher Gewaltbereitschaft signalisiert. Nein,
also entweder Angst, das ist völlig recht, der kommt wegen Baseballschläge hinten im Kofferraum und auch eine kleine MP. Aber OVP ist nicht ganz ohne. Das ist eine Grenzwanderung, Gratwanderung zwischen gewaltbereit und gewaltbereit.
Guck mal, wusste ich gar nicht.
Ja.
Ich habe das letzte Woche dir schon erzählen wollen, und zwar hatte ich ein Erlebnis mit einem Pinneberger, Kreis Pinneberger.
Ja, mit dem kann man was erleben.
Mit dem kann man was erleben. Also das war so, Fettes Brot sagt dir was, ne?
Natürlich.
Genau.
Ich habe rhythmisch mich bewegt zu diesen Klängen.
Hast du?
Ja.
Ja, das.
Ja, also auch ich habe eine Vergangenheit.
Verborgenen bleiben.
Ja.
Auch ich habe mich rhythmisch dazu bewegt. Also im Prinzip hätte mein Abitur gar nicht durchgeführt werden können ohne die Klänge von Fettes Brot. Ich würde sagen, ich bin ein bisschen starstruck. Nun kennen wir uns beruflich, aber nicht privat. Wir kennen uns beruflich, nicht privat. Und kürzlich war es das so, dass relativ nah an meiner Haustür auf einer Verkehrsinsel mir Dr. Renz begegnete. Das ist der früher mit der kulturellen Aneignung auf dem Kopf. Mittlerweile hat der kurze Haare. Also früher hatte der so Dreadlocks, kurze Haare. Netter Mensch. Und ich traf ihn auf der Verkehrsinsel und er sagte zu mir, ach, bist du Steffi? Und jetzt kam ich in meine Angstsituation, ich musste Smalltalk halten. Denn ich bin Steffi. Was sollte ich sagen?
Ja, du siehst mich jetzt schon. Nein. Doch, Steffi, du siehst mich jetzt schon. Also, ich bin jetzt schon irgendwie durch, weil Dr. Gut.
Dr. Renz, das ist einer von den
Von den Frischen, ja, genau, ja. Und der spricht dich auf einer Verkehrsinsel an und sagt zu dir, du bist doch Steffi.
Richtig. Weil wir hatten beruflich miteinander zu tun, jetzt gibt's ja das Internet, das heißt, man weiß ja dann auch, wie die Person aussieht.
Verstehe jetzt, du musst mit mir intensiver
reden. Und ich weiß natürlich, wie die Person aussieht, denn ich war immer großer Fan.
Ja.
So. Und dann musste ich halt was sagen, so Smalltalk. Und wir haben uns aber beide so durchgeritten durch diesen Smalltalk. Das war sehr schwierig.
Ja, 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 ja.
Und in dem Moment, als wir fertig waren, also alle Smalltalk-Regeln waren abgearbeitet, wir haben unser Bestes gegeben, wir konnten uns trennen. Wurde die Ampel wieder rot.
Ja, ach, und auf ein neues. Ja, genau. Furchtbar, ja.
Ja, also kannst du das verstehen?
Natürlich. Ich bin der Weltmeister im Smalltalk. Ja, weil, wenn mich einer anspricht, gucke ich ihn an und sage nichts. Und das ist immer, ich kann diesen Blick auch standhalten.
Nee. Ja, ich wollte ja einen guten Eindruck hinterlassen, weil ich bin ja immer noch
was
Fan.
Was meinst du, was mein Blick, wenn er ruht, wirklich auslöst?
Kann ich dich das nächste Mal anrufen?
Gut. Und dann zeige ich dir den Blick.
Also ich habe mein Bestes gegeben, es ist nicht das Beste rausgekommen, aber auch Dr. Renz, liebe Grüße, ich bin eigentlich sehr schlagfertig und sehr sympathisch.
Kann ich bestätigen.
War auch nicht so gut da drin, das müssen wir zusammenfassen und wir waren beide sehr glücklich, als die Ampel wieder grün wurde.
Hat ihn denn das Gespräch mit dir verändert in irgendeiner Form, meinst du? Ist er nachdenklicher geworden oder mutiger?
Es ist so, die Sache hat dann noch eine kleine Vorgeschichte, denn ein paar Tage zuvor traf ich ihn schon mal in meiner Gegend. Er hat da wohl so eine Route, die er öfter mal abfährt. Ja, ist
ein bisschen verdächtiger,
Steffi. Nee,
red dich jetzt nicht in die Scheiße rein.
Ja, so. Und an diesem Tag sahen wir uns auch, wussten aber nicht, so sollen wir grüßen oder nicht. Und das war der Tag, als Fettes Brot bekannt gegeben haben, dass sie sich trennen. Und da dachte ich natürlich schon, dass das vielleicht was mit mir zu tun hat.
Um Gottes
Willen. Wer mich auf dem Fahrrad sieht, also sehen und lieben.
Ja,
in einem.
Ja, genau. Ja, ich verstehe.
Aber ich denke jetzt nicht. Und wenn, dann wird er sich jetzt ärgern, weil jetzt hat er mich kennengelernt und er weiß, das war umsonst. Naja.
Ja.
Full Disclosure, wir sitzen auf dem Trockenen, wir haben keinen Kaffee.
Das ist allerdings wahr und ich empfinde es als eine bodenlose Frechheit, weil um 7.59 Uhr ist diese miese, schleimige Pinte gegenüber, die normalerweise immer offen ist, die normalerweise immer geöffnet ist, hat noch eine Tür, darauf steht ganz provokant ziehen, aber du ziehst und die Tür ist trotzdem zu. Also im Prinzip haben sie so lange beschissen oder verschissen, bis ich rübergebe und Kaffee bekomme und dann ist wieder alles gut.
Das ist die Welt in Ordnung. Wir können verzeihen und vergessen, aber dafür müsste diese Tür irgendwann geöffnet werden. Der Doppelwumms ist am Rotieren, also Gaspreisbremse plus Stabilisierungsfonds für die Wirtschaft.
Hast du dieses Gesicht gesehen von unserem Kanzler, als er Doppelwumms sagte? Das kann man nicht beschreiben. Das war eine solche Hoheitsgeste von ihm. Also seine Gesichtszüge wissen ja gar nicht, was es heißt, wenn Gesichtszüge entgleisen können. Weil Olaf hat ja immer dieses eingefrorene Frozen Mimic.
Ja.
Verstehst du?
Frozen Mimic.
Aber in diesem Fall, er sagte Doppelwumps. Da sah er aus wie eine Handpuppe. Doppelwumps. Und noch nie zuvor hat ein deutscher Kanzler das Wort Doppelwumps benutzt.
Noch nie zuvor hat überhaupt jemand das Wort
Doppelwumps benutzt. Ja, das finde ich toll. Und dann vom kleinen, leisen Olaf.
Meinst du, sowas wie eine Textbildschere?
Ja, durchaus möglich, ja. Ja.
Aber was heißt denn Doppelwumms eigentlich? Heißt das jetzt Gaspreisbremse plus Stabilisierungsfonds für die Wirtschaft oder Gaspreisbremse und Strompreisbremse?
Nochmal bitte.
Also Gaspreisbremse ist klar, das ist mit drin im Doppelwumms. Ne? Aber der zweite Teil des Doppelwumms, ist das der Stabilisierungsfonds für die Wirtschaft oder ist das Die Strompreisbremse.
Ich bin raus.
Siehst du, ich finde, Doppelwumms kann man sich gut merken, aber für Leute wie uns, fürs einfache Volk, wäre doch schön, wenn man noch so ein kleines Erklärbärchen hinterher schieben könnte. Das kann man sich doch gar nicht alles anlesen.
Nein.
Aber so oder so, es ist, Doppelwumms ist Schulden machen, oder?
Nein, ist ein wunderschönes Wort und auch so mir rausgehechelt. Du denkst dir, das stimmt, ist er mit seinem immer tadellosen Schale, immer einen Anzug, der ein bisschen zu groß wirkt.
Ja. Ja, gut, aber er ist auch große sehr aus der
Familie,
schmal.
Ja, der Große aus der Familie der Bonsai. Und dann steht er da und da hat er dieses faunische Grinsen. Ich mache wirklich gerne Doppelwumms. Also, das war für mich schon ein Highlight.
Meinst du, er nimmt die Begrifflichkeiten immer aus dem aktuellen Clever und Smart Have? Oder was?
Nee, ich glaube, er lässt sich auch beraten, weil er mitunter ja auch so schelmisch guckt, wenn er ganz kurz mal so ja, sich aufs Gleis der Jugend begibt, verbal. Das habe ich auch schon bei Olaf erlebt.
Aber welche Jugend liest denn noch solche Comics, wo so Wörter wie Doppelwumms und Oink Oink drin vorkommen?
Nein, nein. Aber er bedient sich ja teilweise der Jugendsprache. Dann fischt er.
Ach, sass. Mhm. Ist denn Doppelwumms das, weil es ja Schulden machen ist, habe ich gedacht, bist du früher auch, also in schlechteren Zeiten, zu deinen Geldgebern gegangen und hast gesagt, gib mal einen Doppelwumms raus, damit ich heute Abend in der Spielothek gut dastehe, oder?
Nein, ich habe einfach gefragt, kannst du auf eine 7,65 rausgeben?
Was?
Ja, ich bitte dich. Früher war alles besser. Früher hatten wir Männer Waffen und haben das innerhalb von Minuten geklärt.
Ah, das waren schon. Hattest du schon mal eine Waffe?
Nein.
Hast du schon mal eine in der Hand gehabt?
Ja.
Zu welchem Anlass?
Genau. Das war ein Nachtschießen, zu dem Journalisten eingeladen wurden, vom MEK, Mobilen Einsatzkommando. Und da durften wir mit Maschinengewehr, mit Langlaufwaffe und mit Pistole schießen. Und das war gigantisch.
Hat das Spaß gemacht?
Ganz großen Spaß.
Das ist übrigens noch so eine Jochen-Schweizer-Geschichte, die ich gerne mal machen würde, mal schießen.
Ja, ja, sind dann auch am Set einige Waffen verschwunden.
Das ist nicht dein Ernst, Quatsch.
Ja, ja, die, ich weiß, wo sie sind, aber ich habe sie nicht mehr.
Ja, okay, verstehe. Wir haben heute die 100. Ausgabe Grauzone und du hast mir was mitgebracht, das poste ich nachher noch und ich bin sehr glücklich. Die Geschäfte hatten zu und so konnte ich dir nur eine Quitte mitbringen.
Also ich habe dir mitgebracht ein Hörnchen, eine Laugenstange mit rotem Geschenkpapier, also Bändchen. Oh, danke, Steffi. Geil. Danke.
Also versuch nicht
mehr. Du kannst alten Menschen reimen. Mit sowas. Also ganz, ist das so groß wie eine
Urne? Ich habe den ganzen ist so groß wie eine Urne. Kann man nicht roh essen, ist also im Prinzip wie ein Schwein, muss man erst was dran machen, dann kann man es essen.
Verstehe.
Ja, tut mir leid, dass ich da heute fast mit leeren Händen gekommen bin, aber ich habe gestern Quitten geerntet und da habe ich an dich gedacht. Und ich finde es sehr nett, dass du jetzt nicht rumboomerst und sagst, was reimt sich auf Quitte.
Nein,
weil
nein,
da reimt
nein,
sich viel drauf, Fritte nein, zum Beispiel, ja. Ne? Genau, 100. Folge Grauzone und wir haben uns vorgenommen, die Joki-Show, sagt man eigentlich Joki-Show oder Joki-Show?
Ich glaube Joki, ne? Also,
ja, du hast sie doch moderiert,
ja, die Joki-Show. Keine Ahnung, ich glaube, ich habe es versuppt, Joki-Show.
Ich finde aber Joki-Show eigentlich viel schöner.
Ja, Joki ist schöner.
Ja, die Joki-Show Reloaded, eine Sendung, die Carlo früher mal moderiert hat, wo die Gäste also herausgefordert waren, einen Witz zu erzählen. War die Show dann schon zu Ende nach dem Witz oder ging es noch
länger? Nein, sie ging 2 Stunden und wir haben zwischendurch auch versucht, was nie klappte, also normal zu reden. Was ist schon normal. Aber alle hatten im Prinzip, alle, die ich eingeladen hatte, hatten eh schon von Haus aus seit Geburt einen Hau, passten also gut zu mir. Und es war eine fast schon frivol schöne Sendung, weil es wurde gequatscht und gelabert und gelacht und gemacht und getan. Und getrunken während der Sendung. Und,
ach was, ja, das ja. Können wir jetzt hier, das Niveau können wir jetzt nicht
erreichen. Nee, das können wir nicht halten.
Erreichen.
Und nicht hochschrauben oder so. Nee. Nein, und es war so, dass wir all die Jokis, die wir dort servierten, im Prinzip gar nicht hätten servieren dürfen, weil sie alle durch die Bank versaut waren. Wir haben eigentlich immer jeden Donnerstag gerechnet, dass am Freitag die Programmdirektion mal bittet, Platz zu nehmen.
Und Fax schickt.
Die haben Fax, oder wir hatten damals einen sehr, sehr, sehr nahbaren Programmdirektor, Dr. Wolfgang Jäger, ganz kleiner, aber sehr gefährlicher und sehr netter und sehr menschlich und sehr nahbarer. Aber der hat einfach, glaube ich, auch sich totgelacht, okay. Und so getan, ich habe es nicht gehört. Also kurz und knapp, Steffi, deswegen werde ich Schwierigkeiten haben, die richtigen Knaller habe ich eh verdrängt, 30 Jahre her. Ich weiß aber nur, über den Kamm, alle waren schweinisch.
Wer ist denn noch gekommen, außer dieser Don Schlonzo, der Teufelsgeiger von Eppendorf?
Otto war da und von Tennessee, diese verrückte Country-Band und Truckstop. Und dann eben so Einzeltäter, die man irgendwie gerne mal einlud, die auf der Hamburger Piste irgendwie, Hans-Herbert Böhrs war x-mal da. Also es waren schon die üblichen Verdächtigen, die auch allesamt hielten, was ihr Name versprach.
Also die man Mittwochabend im Zwick aufgegabelt hat. So. Und die dann übergeblieben sind, die hat man noch mit den Jogi-Show geschnackt.
Genau, also während des Zwick-Aufenthalts ihn ganz kurz rübergeschnackt und dann weitergesoffen. Nicht bei uns, sondern drüben im Zwick. Ja, genau.
Hast du denn so einen Klassiker an Witz, den du immer erzählst, der nicht besonders gut ist, aber den du immer erzählst?
Ja, ich habe einen, der ist so doof. Kommt ein Schornsteinfeger in die Kneipe, sagt der Wirt, der geht aufs Haus.
Ja.
Das sind so die Knaller, ne?
Weißt du, ich weiß nicht, ob wir uns damit einen Gefallen tun heute, ich würde überall nochmal einen Lacher drunter legen.
Ja, die kann ich ja nochmal erzählen. Kommt ein Schornsteinfeger, in die Kneipe, sagt der Wirt, der geht aufs Haus.
Ja, das ist ja gut. Dafür braucht man halt so ein, zwei Maria-Krönchen. Ja, natürlich. Mein Klassiker ist immer...
Wo wohnen Katzen? Im Mietshaus. Ja, das sind die Knaller, ich weiß es.
Also mein Klassiker ist immer, den ich immer erzähle, wenn mir nichts einfällt, ist, trifft eine 0, eine 8 und sagt, wow, geiler Gürtel. Oh, komm, der ist nicht so schlimm.
Doch.
Wenn man ihn noch nicht gekannt hat, aber 80% aller Leute kennen ihn schon. Ich habe mich ein bisschen durchgearbeitet und habe festgestellt, also zum einen habe ich den besten Witz, also der beste Witz der Welt ist ja ermittelt worden 2004.
Aha.
Kann ich dir nachher vorlesen. Ich habe mich so ein bisschen durchgearbeitet und habe festgestellt, dass mir Tierwitze gut gefallen.
Aha, okay.
Möchtest du einen hören?
Sehr gerne, Chevy.
Ein Hase, ein Hirsch und ein Bär bekommen Post vom Kreiswehrersatzamt und müssen zur Bundeswehr.
Sehr gut schon mal.
Für mich reicht es an dieser Stelle eigentlich auch schon. Alle drei haben keinen Bock, sagt der Hirsch. Wisst ihr was? Ich mache mein Geweih nach hinten. Ein Hirsch mit so einem defensiven Geweih können die bestimmt nicht gebrauchen. Er geht zur Musterung, kommt raus und jubelt, ausgemustert. Der Hase bindet sich seine Ohren hinterm Kopf zusammen. Ein Hasen und den Löffel können die bestimmt auch nicht gebrauchen. Der Hase geht rein, kommt raus und jubelt, ausgemustert. Sagt der Bär,
was ist denn mit mir?
Sagt der Hase, wir vermöbeln dich jetzt richtig, schlagen dir die Zähne aus. Ein Bär ohne Zähne können die bestimmt nicht gebrauchen.
Oh ja,
sagt der Bär,
das ist eine gute Idee.
Der Bär geht rein, kommt raus und jubelt,
aufgemuftert. Ich bin zu dick.
Wie geil ist das denn?
So, kann man machen.
So, das war der eine, den ich gefunden habe. Und dann habe ich noch einen, ich dachte, wir gehen auch ein bisschen ins Geriatrische rein.
Unbedingt.
Das ist so ein bisschen deinem Alter.
Unbedingt, ja.
Zwei Fledermausmännchen hängen in der Höhle an der Decke, sagt der eine zum anderen, weißt du, wovor ich im Alter am meisten Angst habe? Nee, wovor denn? Inkontinenz.
Wunderbar.
Kann man auch machen.
Ja,
hast du noch einen, bitte?
Ich habe noch den besten Witz der Welt, finde ich nicht witzig. Aber
wer hat ihn gewählt zum besten Witz?
Ich habe es bei Quarks gelesen, also dieser Wissenschaftssendung oder diesem Wissenschaftsimperium des WDR. Die haben
Wissen die, was ein Witz ist?
In ganz unterschiedlichen Ländern der Erde hat man quasi einen Witz zusammengemorpht, worüber die Leute am meisten lachen.
Okay.
Zwei Jäger gehen auf die Jagd und wandern durch den Wald. Plötzlich greift sich der eine an die Kehle und stürzt zu Boden. Der andere Jäger gerät in Panik und ruft den Notarzt an. Ich glaube, mein Freund ist tot. Was ist jetzt? Der Arzt sagt, beruhigen Sie sich. Zunächst einmal müssen Sie sicher gehen, dass Ihr Freund wirklich tot ist. Kurze Pause, dann ein Schuss. Dann kommt er wieder ans Telefon. Okay, erledigt. Und jetzt? Ich find's nicht so witzig.
Ja, ja.
Also muss man ganz klar sagen. Ja. Vielleicht können wir das einfach hinter deinem Witz abbrechen.
Ja.
Also abschneiden.
Nein, ich hab noch einen Werbegrad.
Ach, Gott sei Dank.
Ein Mann kommt zum Arzt und sagt, Doktor, ich fühle mich seit Monaten immer schlechter. Irgendwas ist in mir. Bitte gucken Sie nach. Und der Arzt untersucht ihn intensiv und der Untersuchung sagt er, ich muss Ihnen allerdings eröffnen, Sie haben ja nicht alle Krankheiten dieser Welt. Sie sind schwer krank. Aber wenn Sie wollen, können Sie eine zweite Meinung holen. Gut, sagt der Patient, Sie sind hässlich.
Nein, das, irgendwie hast du den falsch.
Ist denn nicht so? Wie geht der denn richtig? Doch, wie habe ich denn das gesehen? Also erst sagt der Arzt, Ich muss ihn eröffnen. Sie sind.
Er muss doch anders sagen. So, der muss doch nicht eine zweite Meinung einholen.
Doch, wenn Sie wollen, sagt der Arzt, können Sie gerne eine zweite Meinung einholen. Daraufhin sagt der Patient, gerne, Sie sind hässlich. Ich finde, das ist ein Klopfer, weil wir beide lachen drüber. Ich finde ihn auch gut, weil ich war immer schon sehr gut, um Witze zu erzählen.
Es gibt doch auch so einen Witz, wo der Patient sagt, mein Arzt hat gesagt, ich muss aufhören zu onanieren. Und dann sagt sein Kumpel, wieso denn? Und dann sagt der Patient, naja, sonst kann er mich nicht untersuchen. So ungefähr geht. Ist egal. Wir bewegen uns hier auf ganz dünnes Eis.
Aber ich kann dir wirklich ansagen, den kannst du gerne rausnehmen, aber der ist nun wirklich mit das Schlimmste überhaupt. Aber ich erzähle dir, weil das sind so die derben Sachen, die übrigens auch in der Yogi-Show erzählt worden sind. Okay. Eine Frau von 150 Kilo Lebengewicht kommt zum Arzt und der Arzt sitzt am Schreibtisch, schreibt ja Rezepte aus und guckt gar nicht hoch und sagt, die Frau, Sie kennen ja bereits das Prozedere, bitte setzen Sie sich auf den Stuhl, spreizen Sie die Beine, ich bin gleich bei Ihnen. Und die Frau setzt sich hin, spreizt die Beine und der Arzt guckt einmal hoch und sagt, ich habe jetzt gerade eine Bitte, könnten Sie eine Blähung freisetzen? Gerne, sagt die Frau, wenn es der Gesundung dient, nein, sagt der Arzt, mehr der Orientierung.
Nee, finde ich gar nicht. Ich finde es gar nicht so schlimm.
Oh, das ist
wenn ich dir das sage, dass es gar nicht so schlimm ist.
Also, Mann, ich sehe doch das arme Mädchen vor mir. Oh.
Ach ja.
Ja, gut.
So, das hätten wir. Wollen wir jetzt mal gucken, ob es Kaffee gibt?
Ja, ich guck mal eben.
Carlo, hast du Leute getroffen vor der Tür? Und Carlo war Kaffee holen, hat noch 3 Autogramme geschrieben. Jetzt kannst du losgehen.
Ja, das passiert öfter. Das finde ich auch. Ich liebe das sowas.
Weil du dich aber auch nie verändert hast, weil du immer gleich aussiehst.
Nein, vor allen Dingen, weil ich bin ja so ein nahbares Arschloch. Und ich glaube, dass.
Ja, wir wissen es besser. Die anderen Leute denken, du bist nahbar, aber wir wissen es besser.
Nein, ich bin einfach so, wie ich bin. Und so. Und ich glaube, das ist auch ein Geschenk, dass die Leute wissen, sie können mich anlabern, sie können mich auch wecken nachts. Und wenn ich sie nicht kenne, sage ich, Alter, entschuldige. Ich brauche 2 Minuten, dann bin ich da und dann rede ich mit denen.
Dann kommst du auf deiner Unterhaltungsshow-Stange runtergerutscht und bist einfach, du bist immer auf Abruf. Das finde ich schön. Du bist immer im Dienst.
Ja. Okay. Haben wir nicht jetzt genug gejogt? Oder?
Ja, wir haben genug gejogt, das hat gereicht. Und dann hast du mir ohne Mikro erzählt, wie du letztlich von einem Passanten weggeknuddelt wurdest, weil du für seine Ehe zuständig bist. Das ist eine schöne Geschichte.
Ja, das
aber
ist die ist toll.
Ja, du musst ja nichts für einen Podcast sein.
Das Nein, das ist schön, die Geschichte.
Die bleibt privat.
Ja, ja.
Wie alt war denn der Mann, der erzählt hat, dass du für
40,
die Ehe seiner
40, 45,
Frau,
ja.
Ach, ernsthaft,
ja,
so jung?
Ja, ja, ja.
Der hat seine Frau über den 15, heißen Draht kennengelernt?
Nee, der muss ja 50 sein. Der heiße Draht war vor 30 Jahren. Lass ihn 50 sein, ja, genau. Ja.
Oder ihr habt ja
einfach und sind noch zusammen.
Ihr habt ja einfach 7-Jährige durchgestellt und die Frau ist schon 80. Da würde ich mal drüber nachdenken.
Nein. Ja. 50 war eine sehr gepflegte Erscheinung.
Freut man sich ja auch, wenn Hörerinnen und Hörer ein gepflegtes
ganz, ganz schön.
Das ist, kann ja auch andersrum
ganz
sein.
Ganz natürlich. Ich weiß noch, dass ich einmal, da waren wir noch im alten Landesfunkhaus, Rotenbaumschossee 128 war das, glaube ich. Jetzt sind wir 132. Da bin ich die Treppe hochgegangen in den Eingang und hörte von drüben, ey, Tiedemann! Und ich drehte mich um, war eine wirklich, keine Dame, eine ältere Frau. Du Arschloch, du! Da war ich gerade mit 60 nochmal Vater geworden.
Das hast du schon mal erzählt.
Ja,
ja, das ist natürlich ein bisschen
früh. Ja, und ich habe sie dann auch gesucht, weil ich eine solche Wut hatte.
Ja.
Und bin mit dem Auto dann hier hinterhergefahren. Ich sah das Fahrrad und du alte Zicke, du Hexe, weiß Gott, du bist so hässlich. Wir haben keine Zeugen, habe ich gesagt.
Hast du gesagt?
Ja, natürlich. Weil mich das so mordsmäßig geärgert hatte mit den 60 und Deadline und man darf eben keine Kinderlein in die Welt setzen. Und das hat mich so getroffen.
Ich merke das schon.
Nee, Moment, ja wirklich, da war ich also auf Zinne.
All das Reflektierte, was man dir sonst zuschreibt, das Besonnene, war da auf einmal mal kurz ausgeschaltet.
Ich war nie besonnen.
Ich weiß.
Ich kann gar nicht besonnen sein.
Ich weiß. Oh je. Aber was ja, sag mal, ein ungeschriebenes Radiogesetz ist, was ich relativ spät verstanden habe, ist, dass man nicht immer unbedarft an alle Leute T-Shirts und Schlüsselbunde rausgibt. Denn wenn irgendjemand, der wirklich orientierungslos durch die Stadt läuft, sabbernd, wie du es beschreiben würdest, oder vielleicht auch in die Ecke urinierend, dann ein NDR-T-Shirt trägt oder
ist nicht
mit deinem Konterfei, das ist einfach keine gute Idee. Ja. Insofern freut man sich doch immer, wenn das adrette Menschen sind, die da deine Nähe suchen.
Ja, genau. Mein Umgang ist eben sehr gepflegt und übersichtlich.
Da sind wir schon beim Thema. Ich glaube nicht, dass diese Yuki-Show von uns beiden eine Fortsetzung verlangt. Was aber auf jeden Fall nach einer Fortsetzung verlangt, ist eine Sache, die irgendwie eingeschlafen ist. Das liegt aber in erster Linie an dir. Ich will dich hier nicht shamen, aber wir hatten mal eine kleine Tradition. Geschichten aus 78 Jahren Carlo von Tiedemann. Ist auch gut, dass ich da mal die Klappe halten kann, weil ich verspreche mich so viel ohne Kaffee. Und das wäre schön, wenn du uns heute eine erzählen würdest.
Also ich schaue mal auf die Liste. Der hat ja schon dir und den uns lauschen und die ja schon erzählt, dass ich seit ein paar Wochen unterwegs bin mit einem neuen Konzept. Ich darf dann eine Stunde über mein wahrlich etwas unruhig verlaufendes Leben richten und habe einen kleinen Spickzettel und darauf gucke ich jetzt. Und
der ist mit auf Tour. Ist das quasi sowas wie
das
dann?
Ist, genau, das
dann
ist
wieder. Unter,
ja, genau. Das liegt neben mir und dann arbeite ich das ab.
Das ist deine Setlist, gut.
Das ist eine Setlist, ja. Und ich greife mal wirklich wahllos raus. Norbert Blüm. Norbert Blüm war damals, die Rente ist sicher, war ja dies laufende Meter, der uns als Arbeits- und Sozialminister eben monatelang wirklich Stereotyp immer wieder ins Ohr gehaucht hat, die Rente ist sicher. Und darauf hat eben auch die Gesamtpolitik der CDU gebaut, weil die Rente sicher ist. Und wir hatten Blüm, der immer schon, der ja später bei Rudi Carell in seiner Tagesshow dann Stammgast war, wir hatten Blüm immer schon auf dem Zettel, aber konnte terminlich nicht. Und dann hatten wir ihn irgendwann in einer Schaubude, Außenübertragung in Bad Doberan. Guck mal, jetzt beim Erzählen weiß der alte Mann genau.
Mecklenburg-Vorpommern.
So, Mecklenburg, Bad Doberan. Und in der Doberan kam ein furchtbares Gewitter über uns. Wir hatten alles aufgebaut, wir waren schon mitten im Talken und der Blitz schlug ein in den Ü-Wagen und wir alle wussten, das dauert lange mit der Reparatur. Ja. Und Nopsi und ich hatten gerade das Interview begonnen und dann wurden wir von der Aufnahmeleitung gebeten, logischerweise Platzregen und Blitz und Donner und Wetter und zogen uns in eine Kneipe zurück und ich hatte irgendwo, weiß nicht, keine Ahnung, saßen an der anderen Ecke und irgendwann kam eine sehr blasse junge Aufnahmeleiterin auf mich zu und sagte, wir wissen nicht mehr, was wir machen sollen. Blüm trinkt einen Rotwein nach dem anderen. Das war so geil. Und ich sagte, lass ihn doch. Ich sagte, der wird wissen, was er macht. Und es war in der Tat so, nach, ich sag mal, anderthalb Stunden, war ein eigentlich zuer Norbert Blüm, der sie zugeschüttet hatte, so glänzend im Rest des Interviews, weil Vollprofi. Er war breit wie eine Natter.
Boah.
Aber hat eben noch so toll reagiert und menschlich und fröhlich. Danach war er auch sofort weg. Und ein, zwei Jahre später haben wir in St. Petersburg gedreht und im Grand Hotel. Und er hatte als Minister dort sich angesagt und Besuch aus Deutschland, der Minister kommt. Und wir hatten gerade auch Fernsehen gemacht und dann kam er rein in die Halle und die Halle war voll, voller Neugierige, kam rein und das Erste, was er sagte, guck mal, Tiedemann ist auch schon da.
Aber er ist ein sympathischer Mensch.
Ja, Norbert war ein, wir waren aus Perdu nachher, war ein richtig toller Mensch, der allen Joben, das ist ja das, was wir schon oft bekakelt haben, warum die Politik eben so furchtbar ernst und selbstaufreibend sein muss. Der hat eben diesen Mix gehabt zwischen wirklich straffer Information. Er hat ja auch vieles von dem, was er verkündet hat, einhalten können. Und aber eben der Lustigkeit. Der hatte diese gelebte Lustigkeit. Und das, finde ich, sind Politiker, auch Barack Obama war ein wahnsinnig komischer Präsident, der also sehr oft lachend in der Tagesschau zu sehen war oder bei seinen Festen mit Bruce Springsteen. Aber diese verhohlten oder eingelullten Flaschen, die teilweise die Politik bestimmen, da bin ich eben dann so traurig. Und Blüm war ein schillerndes Beispiel. Es geht beides, die Seriosität und eben die Lockerheit. Toll, toll.
Dr. Nob.
Dr. Nopp.
Über alle Parteigrenzen hinweg.
So, ja, sehr schön.
Das ist eine richtig schöne Geschichte, die macht mich richtig gemütlich heute.
Ja, die war auch gemütlich.
Die macht mich glücklich.
Kadawum und er soff einen Rotwein nach dem anderen. Herrlich.
Vielen Dank. Boah, ich könnte nach zwei Rotweinen, könntest du mich schon nicht mehr fragen,
auch,
wo mein Bett ist.
Ich auch übrigens. Also, Rotwein geht gar nicht.
Nee. Wir haben gerade 31 Jahre deutsche Einheit im Rücken und ich habe eine kühne These unterschwellig vernommen. Ich habe ein Interview gehört zwischen Wolfgang Heim, kennst du den?
Nein.
Das ist ein sehr honoriger Moderator vom SWR, dürfte auch fast sein Alter haben, aber ist ein sehr, sehr guter Interviewer vor allen Dingen, der ist bekannt für seine Interviewshows. Und Marion Brasch, das ist ebenfalls eine Journalistin, die aus der DDR kommt und die eine, ja, so eine sehr bekannte Familie hatte, drei Brüder, alle Künstler und alle sind schon gestorben. Unterschiedliche, unglückliche, naja, Zufälle nicht, also da war Alkohol im Spiel, Suizid.
Nicht schön.
Aber das war eine Familie, die, sagen wir mal, die DDR und den Sozialismus dem ganzen System nicht abgeneigt war. Das waren Fans des Sozialismus. Und dieser Wolfgang Heim hat Marion Brasch interviewt, halt auch zum Fall der Mauer und so weiter. Und dann sind die beide auf den Satz gekommen, den Willy Brandt gesagt hat, jetzt wächst zusammen, was zusammengehört.
Ja.
Und dann gab es so eine Schlussfolgerung zwischen den beiden, die kam so unterschwellig. Schade, das hat ja nicht geklappt. Und ich weiß nicht, wie du das fühlst, aber jetzt nach 31 Jahren, also man sagt ja immer, ist vielleicht noch im Prozess, aber jetzt nach 31 Jahren kann man sich ja jetzt mal wirklich Gedanken drüber machen, ist das was geworden oder nicht?
Also ich habe bis vor 10 Jahren, Steffi, glaube ich, ja, gut 10 Jahren, habe ich immer noch Veranstaltungen gemacht. Teilweise auch noch in meinem jugendlichen Alter Diskotheken, was ich geil fand. Opa hat da Stimmung gemacht und oder eben ich war bei Pressebällen Chemnitz, Presseball in Chemnitz, muss man mal drauf kommen. Und vor 10 Jahren, mittlerweile ist nicht
so. Heute nur noch mit kugelsicherer Weste in Presseball in Chemnitz.
Es ist nicht zusammengewachsen. Es ist mehr zusammengewachsen, aber es ist immer noch keine Einheit. Und wir Westis werden immer noch von den ostdeutschen Damen und Herren etwas indigniert angeguckt. Ich glaube, das bedarf wirklich an dem Übersprung einer jetzigen Generation. Und die nächste kann dann vielleicht beginnen, darüber nachzudenken, dass wir ein Land sind, eine Nationalität haben. Aber ich kann das 100%ig bestätigen. Es ist nicht zusammengewachsen, was zusammengehört. Es ist keine Feindschaft mehr. Ich habe Feindschaft erlebt, als die Grenzen auf waren. Große Feindschaft erlebt.
Ja?
Ja, logischer. Damals waren wir ja nur als Hamburger Dischjockeys unterwegs im Osten und teilweise wurdest du da tatsächlich richtig angepöbelt, voller Hass. Nicht von der breiten Masse, hey, sondern von Einzelnen, wenn du aus dem Auto stiegst oder zurückgingst zum Auto nach getaner Mucke und du Arschloch, so, du westdeutsches Arschloch. Das war ganz, 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 ganz übel, aber das war sehr frisch, die ersten 2-3 Monate. Jetzt das erste Jahr. Aber jetzt kann ich, wie gesagt, dir dieses Gespräch mit den beiden Kollegen und Kollegen da, kann ich bestätigen. Das ist, dauert noch ganz lange.
Ich finde das interessant, was du sagst. Man muss das immer differenziert sehen. Also die Wahlerfolge der AfD zum Beispiel sind in den ostdeutschen Bundesländern bei so um die 20%. Das heißt aber auch, dass 80% die nicht wählen. Ich denke, da gebe ich auch recht, dass diese Diffusion einfach ausgeblieben ist. Also man hat immer gedacht, früher wird man ganz normal sagen, ich ziehe nach Halle zum Arbeiten, wie ich ziehe nach Münster zum Arbeiten. Aber das tut man immer noch nicht. Hat unterschiedliche Gründe natürlich. Ostdeutschland ist ja jetzt nicht ein Land von Aluhutträgern und Nazis. Das sind einfach immer nur die Lautesten und die fühlen sich da gut aufgehoben und oft nicht unterbrochen, wenn die auf die Straße gehen. Ich glaube, das ist ein Problem. Aber was auch ein Problem ist, und das muss man auch irgendwie ganz klar sehen, wenn man sich anguckt, so das Nettoeinkommen und das Bruttoeinkommen der Bevölkerung in den unterschiedlichen Bundesländern, da sind halt wirklich die 4 Länder, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg, auf den letzten Plätzen. Was das für Gründe hat, unterschiedliche, da sind vielleicht auch die gut ausgebildeten in den Westen gegangen, aber da sieht man einfach, dass das läuft immer noch nicht rund. Und das ist eigentlich ein bisschen schade.
Und zum Beispiel, was Kanzler Kohl gesagt hat, immer wieder die blühenden Landschaften. Da krallst du dich doch fest, wenn die Mauer gefallen ist und du kommst aus diesem ganzen diktatorischen Elend raus und da ist ein bundesdeutscher Kanzler, der sagt, und ich verspreche euch, blühende Landschaften. Das kann so gefährlich sein, wenn du so paradiesische Visionen siehst und es passiert effektiv nichts. Es ist ein so kleines Step by Step und wieder mal eine Winzigkeit, die sich gebessert hat. Ich glaube wirklich, dass viele Menschen in der DDR nicht auf ein Wunder gehofft haben, aber auf mehr Tempo. Mehr Tempo, mehr Verwirklichung, mehr sich nähern. Aber
ich kann das alles verstehen. Vielleicht nächstes Jahr.
Na, ich glaube nicht, Steffi. Ich glaube, dass es noch ein paar Jahre dauert.
Was uns aber als Ost- und Westdeutsche natürlich immer eint, sind Familienfeiern an einem langen Wochenende. So wie das Vergangene. Da konnten sich Familien wieder in die Arme schließen. Beim Geburtstag von Tante Jessica oder vielleicht hat man auch gemeinsam mal einen Ausflug gemacht nach Renesse. Es ist auf jeden Fall für mich immer, sind Familienfeiern ja ein Quell der Inspiration. Ich hatte an diesem Wochenende leider keine. Wollte mit dir aber mal über das leidige Thema Familienfeiern reden. Wie ist das denn bei den von Tiedemanns oder wie war das früher?
Nein, wir haben ganz aktuell jetzt im letzten Jahr unseren Familientag in Berlin gehabt, haben da beschlossen, dass wir ihn jetzt noch alle 2 Jahre durchführen. Es kommen immer 70, 80 Leute zusammen aus der gesamten Welt. Australien, Neuseeland, 2 oder 3 aus Sao Paulo, dann viele aus dem europäischen Ausland. Und das ist ganz merkwürdig. Ich bin einer der wenigen, das wissen auch die restlichen Tiedemänner und Tiedefrauen, der immer dann fassungslos vor einem Vetter steht und der sagt, ich könnte wetten, du weißt nicht, wer ich bin. Und dann sage ich, ja, du hast völlig recht, ich bin Friedi. Ach Mensch, Friedi ist doch nicht böse. Und Friedi Wilhelm. Ach, du bist Friedi Wilhelm, ja, genau. Ich vergesse es immer wieder. Und das Großartige war, als Julia vor 16, 17 Jahre zum ersten Mal mit zu einem Termin kam, Tiedemanns hatten eingeladen, bei Kassel war das, auf einem völlig abgelegenen Schloss, wo es kein Fernsehen, kein Radio gab und gerade die Hochzeit des HSV war und ich konnte nichts empfangen, es war so furchtbar, das by the way. Und da hat sie sich vorher so, das ist meine Frau, so intensiv vorbereitet mit Fotos und mit und wir stiegen aus dem Auto und es kam uns die ersten entgegen und sie, das ist Pepita und das ist Heini. Es war so großartig.
Also zwei Dinge. Zum einen, das hat sie richtig...
Ja, fantastisch.
Man kann es nicht besser machen. Und zum anderen...
Aber abends waren die Namen wieder weg bei mir.
Ja, aber zum anderen, du hast Leute in der Verwandtschaft, die Pepita heißen.
Ja.
Gut, das unterscheidet
eigentlich
uns
müsste man sich das merken können.
Das unterscheidet.
Es waren ja zum Schluss nur Muckel und Alter, du weißt es.
Aber das klingt bei dir so, als wärst du Angehöriger eines großen Adelsgeschlechtes.
Nein, unsere Familie ist groß, wird kleiner logischerweise, viele wegsterben. Aber was ich festgestellt habe, dass immer mehr Jugendliche,
ja,
vielleicht sogar mit Schlägen der Eltern gezwungen werden, aber ich glaube, sie kommen freiwillig, dass ganz viele eben mit junge Vetter und Cousins oder Basen oder Nichten oder Basen oder Nichten oder irgendwie Cousinen, dass die tatsächlich anrollen, ne? Und auch großen Spaß haben. Die sind dann meistens alle an einem Tisch. Es gibt, dann gibt es ganz viele Reden da und meistens bleiben wir 2 Tage. Also 2 Tage bleiben wir. Wir reisen aber am Abend an. Das ist am nächsten Tag Familienfeier mit Schlossbesichtigung oder irgendwelche Galerien. Und ich habe mir den meisten den Fuß verschlaucht. Und dann abends sitzen wir gemütlich zusammen. Und dann machen wir den ganzen nächsten Tag und fahren am Abend dann wieder weg. Das macht Spaß. Ich habe keinen großen Familiensinn, aber das ist irgendwie so eine Rückführung, auch für mich, der ich sonst ein ziemlicher lohnsamer Kauber bin, wo ich sage, ach, das macht Spaß, aber einmal im Jahr langt.
Ich finde es so interessant, weil deine Vorstellungen von Familienfeiern unterscheiden sich so exorbitant von meinen Vorstellungen von Familienfeiern, dass ich wirklich, ich stehe staunend und wünsche mich, also falls mal irgendjemand nicht kann, ich würde gerne auch mal zu sowas mitgehen.
Ja, soll.
Also meine Erinnerungen an Familienfeiern sind immer so, ich als Kind habe mich immer gefreut, wenn ich ins Wohnzimmer gehen konnte, weil es da nicht so nach Qualm gerochen hat. Dann habe ich mich mit dem Quellekatalog verlustiert oder habe eine Folge von der Muppet Show geguckt. Und mein Highlight war, wenn ich für die gesamte Mannschaft eine Packung R6 an der Bude holen konnte. Ja. Und mit dem Cornetto zurückgekommen. Das waren meine Vorstellungen von Familienfeiern. Also man wundert sich, dass ich nicht schon vor der Einschulung Diabetes Typ 2 hatte und Raucherlunge. So waren meine Familienfeiern. Das würde ich gerne meinen Kindern ersparen. Aber wenn es solche, also Schlossverlustigungen sind.
In Smoking und mit Abendkleid.
Das ist natürlich anderes.
Ja.
Jetzt verstehe ich, was du meinst, wenn du sagst, ich habe keine Ahnung von Adel und du schon.
Nein, nein, das geht, glaube ich, nicht um Adel, sondern da geht es tatsächlich, doch, doch, wenn doch, es nur für zwei Tage ist, um einen nicht demonstrierten Zusammenhalt, sondern das ist eine Herzlichkeit, weil wir alle sind ja verwandt miteinander. Und wenn unsere Urväter aus dem 17. Jahrhundert kommen, ist egal wie, wir alle sind verwandt und das gibt einem ein ganz komisches Gefühl, wenn du in einen Raum kommst und da stehen 15, 16 Leute und du weißt, sie haben alle dein Blut irgendwie.
Aber woher wisst ihr das denn alles? Ich habe überhaupt gar nicht so einen Stammbaum. Also bei mir geht das nur bis Oma, Opa ungefähr.
Wir haben einen Mörderstammbaum. Ja. Ein Mörderstammbaum. Und wahnsinnig. Ich kann es nicht ändern.
Und hast du schon mal deine Kinder blamiert?
Oft, ja.
Ja, dass man das so erzählt, sehr, er hatte Spreizhose an, bis er 18 war oder so.
Natürlich, nein, natürlich. Also ja? Auch mit meiner wirklich dann ballernden Fröhlichkeit, dass ich mitunter Dinge rausschieße, wo meine, gerade die Kleineren dann eben absolut peinlich berührt sind. Und das ist schon.
Das schaffe ich allerdings auch.
Ja, natürlich. Ja, klar. Da, das ist schon. Auch bei Familienfeiern, dass ich dann irgendwie. Also. Auch so, ich weiß nicht, aber Dinge mache, die eigentlich keinen Beifall verdienen, aber die raus müssen.
Wirst du dann zur Seite genommen und gesagt, Ferdinand, komm mal mit raus.
Flüstern, Papa, tu mir einen Gefallen. Ja. Tu mir einen Gefallen, Papa.
Ja.
Ich sage, ich kann es dir versprechen.
Ja.
Also wir hatten sehr viel Spaß.
Du.
Ja.
Darf ich dir von meinem erfolgreichen Wochenende erzählen? Ich habe schon angekündigt.
Unbedingt.
An dem ich als Head of Sales Management im Vintage-Bereich sagenhafte Gewinne.
Donnerwetter.
Ich fasse es so kurz zusammen. Ich war auf dem Piratini
Kinderflohmarkt. Wo warst du? Auf dem Flohmarkt.
Auf dem Kinderflohmarkt. Ne?
Ja.
Da konnte man Zeuge werden, wie ich getragenes mehrerer Kindergenerationen unter die Leute gebracht habe. Also Menschen außerhalb dieses Mutterkosmoses, die haben ja keine Ahnung, was es für ein harter Markt ist. Also da alleine so einen Stand zu bekommen, ne, auf diesem Kinderflohmarkt, das ist wie ein Ticket für ein Harry Styles Konzert. Du musst da schon am Tag, wenn diese Plätze vergeben werden, da musst du der Erste in der Reihe sein. Da musst du am Computer sitzen und immer Return drücken, damit du dann Platz. Ich habe das dann von jemand anders bekommen.
Aber dann ist es verbindlich auch, ne?
Dann ist es.
Oder gibt es vor Ort auch Schlägereien oder Schießereien oder so?
Da bin ich, das weiß ich nicht genau. Ich würde es aber nicht ausschließen. Mhm. Weil dieser erste Akt, diesen Standplatz zu bekommen, der funktioniert ja im Netz. Bin ich auch froh, dass das nicht face-to-face passiert.
Verstehe.
Besser ist das.
Ja.
Also nur, damit man da so eine Regenhose und sowas verkaufen kann. Ne? Gut, da muss man am Sonntagmorgen um 8 Uhr parat stehen. Um 9:30 ist Einlass und dann kommen die VIPs. Und wer sind die VIPs beim Kinderflohmarkt? Die Schwangeren. Die dürfen zuerst kommen. Und die fluten dann quasi dieses Gelände. So. Und und dann kommen die anderen. Und ich bin ja beim Handeln sehr gut.
Du kannst gar nicht handeln, ne?
Nein.
Haben wir eine Gemeinsamkeit.
Ich wünsche mir dann irgendwie so einen Markus Girne von der Börse oder irgendjemand, der mit Märkten halbwegs, also der von halbwegs Ahnung hat. Oder so jemand wie Kalle Schwensen. Dass da irgendjemand bei mir steht und Autorität ausstrahlt, denn ich kenne es nicht. Das ist so eine Null. Ich handle sogar mit mir selber. Es gab zum Beispiel diese Szene, dass ich sagte dann, kostet 2,50 und die Frau guckt mich mit leeren Augen an. Ich sage 1,50.
Ich kann das sehr nachwinden. Ich würde verschenken.
Und dann sagt sie zu mir, ich bleibe einfach noch ein bisschen stehen. Vielleicht gibst du mir gleich einen Euro dazu. Hinter mir hat die Frau mal gesagt 50 und ich dachte, die meint 50 Cent. Die hat aber Sachen für 50 Euro verkauft.
Ja, 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 ja.
Unter anderem eine Golfausrüstung für Sechsjährige.
Nein.
Ja, das ist die Erstausstattung Arschloch, nenne ich
es. Es war im Hamburger Westen, sagst du.
Es war der Hamburger Westen. Du kannst es auch nicht, sagst du. Warum kannst du das denn nicht? Kann man das nicht trennen, Finanzen und Freundlichkeit?
Nein, also bei Finanzen bin ich eh schon mal. Also Finanzen sind für mich das rote Tuch, noch mehr als das rote Tuch, weil ich habe schon ganz früh gemerkt, dass ich mit Finanzen überhaupt nicht umgehen kann. Und ich wäre einfach auch, glaube ich, mehr auf, nicht auf Mitleid, sondern mehr auf Mitgefühl gebaut. Wenn vor mir eine Frau steht und ich habe da, jetzt bleibe ich mal bei Reithosen. Reithosen oder Reitstiefel.
Wie kommst du denn darauf?
Keine Ahnung. Ja. Ich habe gerade so ein Bild vor mir.
Ja, okay,
Hamburger Westen und,
Reiten.
Und Pferdchen und
Polo.
So. Polo, siehst du ja, ein Steigbügel. Ja. Und da liegt eine ganz schicke englische, mit Leder genappte Lederhose, die vielleicht 50 Euro bringen muss. Und dann steht da eine Frau vor mir, gut angezogen. Herr von Diedemann, wie viel teuer? Ich sag 50 Euro. Nein. Ich gebe ihm die Hälfte. Ich sage, so, okay.
Ja, ich auch. Habe ich auch jedes Mal gesagt. Jedes Mal. Okay. Ja, nee, kein Problem.
Ja.
Aber wie machst du das denn, wenn du mal dein Auto verkaufen musst?
Ich lasse es verkaufen.
Ja, ne?
Ich lasse es.
Ich glaube, dass es eine charakterliche Schwäche von uns ist, weil wir wollen lieb gehabt werden und meinetwegen zur Not auch mit Geld.
Ja, das so ist, in die Richtung ich, geht es mal. Ja.
Dabei hatte ich die ganze Zeit eine Maske auf, man hätte mich nicht erkannt.
Ja.
Es wäre scheißegal gewesen. Ich kann es trotzdem nicht.
Ja.
Frederik von Anhalt will Tom Kaulitz von Tokyo Hotel adoptieren.
Das ist unfassbar.
Der einzige Grund dafür sei, dass ich damit automatisch seine Frau Heidi Klum zur Prinzessin von Anhalt mache. Nur das interessiert mich doch. Er würde diesen Umweg gehen, weil Tom wahnsinnig eifersüchtig sei und er sicher nicht damit klarkäme, wenn Heidi in Amerika als Prinzessin noch mehr Aufmerksamkeit bekomme als er, so der Prinz.
Frederik gehört in Therapie.
Das sind so Verhältnisse wie im Kleingarten, da werden Geschäfte unter Männern gemacht. Und die Frau kann dann sich
es
dem
gibt
anschließen
wenige Dinge, die,
oder nicht.
Die mich sprachlos machen, aber tut mir leid. Also.
Der Mann ist 79, das ist deine Generation. Ich habe mir Erklärung von dir erhofft.
Ich habe dir doch erzählt von meiner Begegnung mit ihm.
Nein.
Natürlich, ja.
Sag mal ganz kurz.
Das war bei einem Event von Sören Bauer. Auch schon 15
so ein Veranstalter
Jahre her.
In Hamburg oder
so. Ja, genau, Großveranstalter in Deutschland mittlerweile, Sören. Ja. Und das war eine Veranstaltung, wo auch RTL, glaube ich, Mitpartner war. In jedem Fall liefen ganz viele RTL-Kameras dort rum. Und es war etwas später schon. Und Frederik von Anhalt bot mir, als er merkte, die Kameras liefen, laut vernehmlich eine Viagra an, die er auf
Nein,
der
das
Hand
hast
hat.
Du mir nicht
ja,
erzählt.
Ja, genau, ja, ja. Und ich wusste, die Kameras laufen und war wirklich also sehr unsicher, was ich jetzt machen würde. Und habe dann irgendwann gesagt, ich habe schon eine oder so, keine Ahnung. Aber der ist auf Effekthascherei. Er hat dann ein paar Tage später bei uns in der Schaubude einen Koffer zu Julia Westlik hingestellt oder vor. Julia, meine Dame, Partnerin, und sagte, mach mal auf. Sie machte auf und dann sprang ihm oder uns allen eine Gummipuppe entgegen. Also für so eine Sexpuppe. Und er lachte sie tot. Also er hat, was den Sex angeht, glaube ich, sind ihm 4 oder 5 Dinger gewachsen. Weil er ist ja wirklich unersättlich. Jetzt mit 79.
Das ist so peinlich.
Ja, es ist wahnsinnig peinlich, ja genau. Aber ich kann mir auch gar nicht vorstellen, guck mal, Sasa war ja immer, glaube ich, 70 Jahre älter als er. Was da überhaupt ablief, möchte ich gar nicht wissen im Detail.
Aber wenn er dir den Viagra angeboten hat, vielleicht wollte er Sexy Time mit dir.
Nein, das geht nicht.
Ja, das geht nicht.
Das geht nicht,
ja, aber.
Aber diese Peinlichkeit, ja. Damals war Viagra gerade in aller Munde.
Aber das scheint mir eh so ein Problem zu sein, dass Männer mit ihrer Fruchtbarkeit, also das
hausieren gehen,
ne?
Ja, ja.
Kürzlich ein Interview geführt mit einem Mann, der unter Azoospermie leidet.
Das müsstest du erklären.
Das heißt, das funktioniert alles ganz normal, aber man hat irgendwann festgestellt, er hat keine Spermien in der Suppe. So.
Verstehe.
Im Ejakulat. Das heißt, er kann keine Kinder zeugen.
Ich verstehe.
Und es ist tatsächlich so, dass es sehr, sehr viele Männer haben, aber nicht darüber reden, logischerweise, weil es ihnen unangenehm ist. Es hat nichts mit Impotenz zu tun. Seit den 70er Jahren hat sich die Anzahl der Spermien im Ejakulat halbiert.
Das müsste man wissen, ne? Das
müsste man wissen, dann weiß man nämlich, dass
Mir fällt gerade ein, wo du über Ejakulation, etc. pp., ein bisschen sexy redest, dass ich hier auf diesem Handy ein Video habe, weil gestern das Oktoberfest zu Ende gegangen ist. Das ist so unglaublich.
Nee, ich weiß, welches du meinst. Dieses, was so viral gegangen ist, wo die alle koksen und
ist das nicht unfassbar? Vor allen Dingen, wo eine Szene drin ist, wo einer sein Glied ausgefahren hat und ein anderer legt sich auf dem Glied, dem auf so eine Leine und schnüpft.
Ja, aber das ist
mitten im Trubel der Leute.
Das ist schon ein paar Jahre alt.
Ah, siehst du, okay. Aber es ist, glaube ich, damals hier heute durchaus möglich.
Ja, Oktoberfest, schlechte Bilanz. Ne?
Vierfach
sind nicht viele Leute, achso, meinst du
Corona?
Ja. Aber es sind nicht so viele Leute gekommen, wie man sich gewünscht hätte.
Genau, nur 5,7 Millionen.
Aber es sind mehr Bierkrüge geklaut worden.
Richtig,
als in Vergangenheit.
Das ist ganz schwer.
So ein Bierkrug
ja, ich glaube ja, weil er ja nun gewaltig ist. Also unter Mantel, die machen ja Mörderkontrollen da.
Ja, also ich glaube, ich habe sogar gelesen, dass 130.000 Leute erwischt worden sind. Oder
ja.
Also
so.
das wollte ich dir noch kurz erzählen. Ich bin letztlich an der evangelischen Buchhandlung vorbeigekommen und wir haben doch letztlich über Lou Bega gesprochen.
Ja.
Und der hat jetzt ein Buch veröffentlicht.
Ja.
Am 22.09. Mambo Number One, mein Leben nach dem Erfolgsrausch.
Ja.
Ein Weltstar begegnet Jesus. Ich finde, ein Weltstar begegnet Jesus, man weiß.
Ich kann das bestätigen, weil ich habe dir erzählt von dem großen Fest bei Ende von Rufin, wo er aufgetreten ist. Und da hat er zwischen den Stücken, und jetzt, wo du sagst, ich war weit weg, aber ich hatte ein Bild im Kopf, hat er sich auf diesem Stehpult mit den Armen drauf gestützt und sehr ernst geredet, Deutsch, Englisch, Spanisch. Aber du hörtest zwischendurch immer The Holy und wir Christen, da hat er eine kleine Predigt gehalten. Und das war vor 6, 7 Wochen schon. Und da hat Julchen auch gesagt, habe ich da jetzt richtig mitbekommen, also mein Holy Ghost. Da hat er diese bunte, laute Mucke dafür genutzt, eben Reklame für den lieben Gott zu machen.
Ja, vielleicht gibt es demnächst auch noch Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer so in der Disco-Fox-Version.
Ja.
Das ist ja auch nicht falsch.
Nein.
Das ist ja mal gleich die Biografie, ne? Erfolg, Weiber, Verrückt. Alkohol, ja. Jesus.
Ja.
So, hat er mit einem Hit hat er das alles abgearbeitet. Ja, aber gut, macht sich bestimmt auch gut im Weihnachtsgeschäft und gegen Jesus ist ja an sich nichts einzuwenden, würde ich mir sagen.
Nein.
Ich würde auch gerne mal ein Buch schreiben.
Schreib eins.
So eine romantische Komödie, die in einer Lokalredaktion spielt.
Ja, wir haben beide da ja genug Erfahrung.
Ja. Genau. Also ich will die Charakteren jetzt nicht so exakt umreißen, weil ich würde auch gerne noch ein bisschen Geld verdienen, bis ich das Buch rausgebracht habe. Aber ich kann mir das schon vorstellen, so das ein oder andere spritzige Gespräch oder ein bisschen Erotik.
Mit Sicherheit.
Wen willst du spielen? Also ich habe mir zwei Sachen überlegt. Entweder den jung gebliebenen Kulturexperten mit so einer Vertrauenslehrer-Klamotte, der gerne von seiner Zeit beim Rolling Stone schwadroniert. Mhm. Oder den verhinderten Samstagabend-Moderator, der wegen der Quotenregelung nur das Regionalwetter vorliest.
Nein, ich glaube, ich wäre eine dritte Kategorie.
Und die da wäre?
Ich wäre einer, der ja dermaßen daneben steht, aber durchaus beliebt ist, weil er nichts ernst nimmt und durch seine Einstellung zum Leben den anderen den Mut gibt, am nächsten Morgen trotzdem wieder in den Laden zu kommen, weil sie wissen, da sitzt einer, der...
Also es muss schon ein bisschen lustig sein und ein bisschen realistisch.
Oh, das ist Enke.
Ja, das wäre schon schön. Also ich dachte mehr so an sowas Stromberg-mäßig.
Ja, das ist ein bisschen Enke.
Ich wollte dir noch zwei Sachen kurz sagen. Zum einen, ich weiß nicht, ob du drin bist im Game. Ich habe angefangen mit Sommerhaus der Stars.
Ja, komischerweise.
Hatte ich bisher noch nicht interessiert. Habe
ich noch nie. Nein.
Ich habe dafür extra ein RTL Plus-Abo gestartet. Mhm. Erinnere mich bitte, in einem Monat muss ich es abbestellen, weil dann kostet es was. Und dann wollte ich dir noch sagen, das mache ich jetzt ganz schnell, dass Wladimir Putin diesen Samstag 70 Jahre alt wird.
Ja.
Wir hoffen beide sehr, dass er nicht dieselbe Berufsbiografie hat wie du, weil dann ist er ja nur noch 10 Jahre im Amt.
Gottes Willen.
Da haben wir ja keinen Bock drauf.
Furchtbar.
Das war's schon mit unserer 100. Sendung. Es hat mir viel Spaß gemacht. Oder möchtest du noch was von deinem schlauen Zettel
vorlesen? Nein, ich möchte einfach sagen, dass diese 100. Sendung ja wirklich wie im Fluge vorbei gegangen sind.
Richtig.
Nicht? Also die 100 sind so schnell gegangen, als wären es 100.
Kommt denn heute der, wie heißt der nochmal?
Dirk von Renesse.
Ach so,
der kommt heute, der 100-Jährige.
Ja, man muss das erklären, zeichnen schon Dienstag auf.
Ja, genau.
Es ist ein Hin und Her in deinem Terminkalender.
Ja.
Dirk von Renesse, grüß ihn herzlich.
Ich freue mich sehr darauf und bitte ihn um einen Flickflack.
Mach ein Foto. Vielen Dank, Carlo.
Ciao, Bella, Bella, Tschüss. Bella, 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 Bella. Bella.